Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Zocken, gamen, daddeln. Die einen machen es mit Leidenschaft, die anderen verfluchen es. Gaming, Videospielen, Mütter und Väter nicht zuletzt, die mit Sorge auf die viele Zeit schauen, die die Kids vorm Computer verbringen. Und dann sollen Computerspiele jetzt auch noch helfen, die Werte der Demokratie zu vermitteln. Also zocken im Klassenzimmer oder auch außerschulisch für die Demokratiebildung? Darüber sprechen wir heute. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Eltern auch mit großer Skepsis gesehen wird. Vor der Sendung habe ich mit einem Experten gesprochen. Nils Böhnke von der Stiftung Digitale Spielekultur, der dem Gaming zur Demokratiebildung viel abgewinnen kann und der was skeptischen Eltern erwidern würde.
Da sage ich ganz einfach, Sie bemerken ja den Enthusiasmus, die Kinder und Jugendlichen dort verspüren für das Medium, also die Zeit und die Leidenschaft. Und alles, was wir machen, ist diese Leidenschaft nutzbar zu machen für die pädagogische Arbeit. Ich würde darüber hinaus auch gehen, dass Spiele so wahnsinnig viele Vorteile bieten, die vielleicht, wenn man selber nicht spielt, einem dann auch erstmal nicht bewusst sind. Also sie bieten ganz fantastische Welten an, sie motivieren ganz wahnsinnig. Es sind dynamische Systeme, die ständig Feedback geben. Das heißt, als Spielerin kann man sich da ausprobieren und kriegt dann immer eine Rückmeldung vom Spiel, was funktioniert und was nicht. Das sind Erprobungsräume.
Sagt also Nils Böhnke von der Stiftung Digitale Spielekultur. Welche Vorteile bieten solche Erprobungsräume, wenn es um die politische Bildung geht? Über die Chancen und Risiken für die Demokratiebildung sprechen wir hier in Campus und Karriere. Gerne auch mit Ihnen. Machen Sie mit, sagen Sie uns, was Sie davon halten. Gaming für die Demokratiebildung. Die kostenfreie Telefonnummer, über die Sie uns erreichen, lautet 00800 4464-4464. Noch einmal 00800-4464-4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Wie also bilden sich junge Menschen ihre Meinung? Wo nehmen sie ihre Erfahrung her, wenn es darum geht, zu verstehen, was das Leben in einer Demokratie auch bedeutet? Da tut sich einiges und wir werden heute der Frage nachgehen, wie digitale Spiele eingesetzt werden können, auch schon eingesetzt werden, wenn es um die Demokratiebildung geht, Computerspiele im Klassenzimmer. Mit dabei sind Professor Dr. Jan-Michael Böhlmann. Er ist Professor für Literatur und Medienethik und Direktor des Zentrums für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Dr. Felix Zimmermann, er ist Referent für Gameskultur, politische Bildung und Extremismus bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und Erik-Jean Westerhoff, er ist Lehrkraft an einer Schule in Dortmund, von der Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen als Experte zum Thema empfohlen worden. Auch Lehrbeauftragter an der TU Dortmund. Alle zugeschaltet, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Auf die Chancen und Risiken des Gamings für die Demokratiebildung also schauen wir. Werden auch Beispiele hören. Erik Westerhoff selbst game-affin. Sie sind Lehrer für Deutsch und Politik. Zocken zum politischen Bildungszweck, das machen Sie schon im Klassenzimmer. Wie gut funktioniert das?
Hallo erstmal in die Runde und nach draußen. Wir machen das regelmäßig im Unterricht, dass wir digitale Spiele einsetzen und uns ausprobieren. Und es gibt viele Vorzüge dabei, die wirklich gut klappen auf jeden Fall und die sehr hilfreich für die Kinder sind. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Hürden, die natürlich heute auch besprochen werden müssen.
Ich denke, da kommen wir auf jeden Fall drauf zu sprechen. Jugendliche und junge Erwachsene stärken, wenn es darum geht, sich eine eigene Meinung zu bilden. Auch darum geht es ja gerade in unserem digitalen Zeitalter. Sie nehmen mit Ihrer Schule teil an der Entwicklung eines Spiels, das zum Nachdenken über den Wert der Demokratie anregen soll. Join the Comfort Zone. Wie sieht das konkret aus?
Das Spiel an sich vermittelt ein Leben oder das Leben in einer Diktatur. Also wir sind Teil des Ganzen und für das gute Verhalten, was wir in dieser Welt haben oder wie wir uns geben, sammeln wir Sozialpunkte. Und das klingt ja erstmal ganz gut, vielleicht. Und das Fehlverhalten, was wir aber natürlich dann vom Spiel vorgegeben bekommen, das lässt uns dann irgendwelche Strafen geben. Und die Erschwernis, die da hinzukommt, ist, dass wir in so einen Konflikt kommen und nämlich nach der Schwester Kira suchen, die staatskritische Geschichten geschrieben hat und eben gesucht wird. Und da merken wir als Spielerinnen und Spieler und auch die Kinder ganz schnell, dass dort Grenzen natürlich sind, die besprochen werden müssen.
Und das wird gut angenommen?
Das wird gut angenommen, auf jeden Fall.
Das Spiel ist ein Bildungsangebot der Jugendstiftung Baden-Württemberg und wird in Kooperation mit dem Game Studio Spoonful Games und dem Zentrum für didaktische Computerspielforschung der Pädagogischen Hochschule Freiburg entwickelt, dessen Direktor Sie sind, Jan Böhlmann. Was ist die Intention dieses Spiels?
Naja, das Ding, wenn wir Demokratiebildung vermitteln wollen, ist natürlich, dass Demokratie etwas ist, was man nicht spürt, wenn man es hat. Das ist so ähnlich wie mit einem Geschirrspüler. Der macht vielleicht Mühe, wenn man ihn einräumen muss, aber den wirklichen Wert einer Geschirrspülmaschine merkt man erst, wenn sie dann doch kaputt ist. Das heißt, wenn wir Demokratiebildung betreiben wollen, heißt es, den Wert von etwas vermitteln, dessen Wert man vielleicht gar nicht alltäglich spürt, sondern erst dann merkt, wenn es weg ist. Und dieses Spiel macht genau das ein bisschen. Es lässt einen ein paar Schritte gehen in den Schuhen von jemandem, der eben nicht den Luxus hat, frei über seinen Job wählen zu dürfen, der das Recht hat, der Polizei den Zugang zur Wohnung zu verwehren oder irgendwie seine Schwester zu beschützen. All diese Dinge sind in dem Spiel nicht da. Und die Schülerinnen und Schüler, die das spielen, merken dann ganz schnell, oh Mann, hier läuft was schief, das ist ungerecht, das will ich so nicht. Und wenn man dann nach dem Spielen die Kinder durchaus fragt, was hätte denn diese Figur da gebraucht, kommen halt all diese Dinge, die bei uns im Grundgesetz verankert sind. Da muss man gar nicht mehr viel machen, weil dieses erfahrungsbasierte Lernen, was wir mit diesem Spiel anregen, führt dazu, dass man eben Erfahrungen macht außerhalb der Komfortzone und diese dann aber lernförderlich nutzen kann. Und da kam, als die Jugendstiftung auf uns zukam, fanden wir dieses Konzept brillant und haben uns da gerne mit beteiligt.
Also es geht darum, mal von der anderen Seite zu gucken, was ist, wenn wir das, was wir jeden Tag selbstverständlich haben, nämlich die Errungenschaften des Grundgesetzes plötzlich verlieren, nicht mehr zur Verfügung haben und nicht mehr geschützt sind auch davon. Felix Zimmermann von der Bundeszentrale für politische Bildung, ein Spiel, mit dem die Nutzerinnen und Nutzer erleben können, was es eben heißt, nicht in einer Demokratie zu leben. Darüber wird ja derzeit auch viel diskutiert, die demokratischen Werte, die nicht von allen unbedingt wertgeschätzt werden. Und nicht jede Partei, die demokratisch gewählt wird, ist automatisch auch demokratisch. Schauen wir auf die bevorstehenden Landtagswahlen nächste Woche in Sachsen und Thüringen. Politische Bildung in diesen Zeiten, Demokratiebildung vor allen Dingen. Wie wichtig halten Sie auch solche Spiele? Also was erreichen die, was sonst Ansprache im Unterricht vielleicht nicht erreicht?
Ja, erstmal guten Tag von mir auch. Mhm. Ich denke grundsätzlich, ich meine, wenn Sie die Frage schon so stellen, ist ja auch naheliegend, dass es einen gewissen Bedarf zu geben scheint, wenn wir uns auch die aktuelle politische, ja nationale, aber auch internationale Lage anschauen. Ich denke, ganz konkret müssen wir uns ja auch generell im Bereich Demokratiebildung, politische Bildung immer fragen, wen erreichen wir mit unseren Angeboten, wen erreichen wir vielleicht nicht. Und natürlich wird sehr große Hoffnung in digitale Spiele gelegt, um die sogenannten schwer erreichbaren Zielgruppen, die mit so klassischen Publikationen oder was auch immer nicht so gut erreicht werden, damit besser zu erreichen. Das ist sicherlich so. Und da werden vor allem dann auch Kinder und Jugendliche angesprochen. Im Grunde, was dann ja die Ableitung ist, das hatten wir eben auch in dem Einspiel am Anfang gehört, es gibt einen großen Enthusiasmus, vor allem bei Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Games und diesen Enthusiasmus produktiv umzumünzen für die politische Bildung. Das, denke ich, ist sehr, sehr naheliegend. Wie gut das dann konkret funktionieren muss, muss man sich im Einzelfall sicherlich angucken, weil was wir natürlich ganz realistisch betrachten müssen, ist, es gibt natürlich nochmal einen erheblichen Unterschied zwischen Spielen, die sehr bewusst auch auf Lehrkontexte auch ausgerichtet sind und dafür entwickelt werden auch, und dem, was populär halt von Kindern und Jugendlichen gespielt wird. Und inwiefern man das nutzbar machen kann oder inwiefern das produktiv ist, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage.
Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie sind diese Spiele aufgebaut und welche Finanzierung steht da auch dahinter? Das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Habe ich auch als einen Punkt, den wir hier auf jeden Fall ansprechen sollten, mit auf meiner Agenda. Erik Jean-Westhoff, ich würde aber gerne nochmal, weil wir jetzt ein Spiel haben, an dem wir das mal so ein bisschen durchexerzieren können, noch einmal auf dieses Spiel zurückkommen. Was gibt es da für Effekte bei den Schülerinnen und Schülern? Würden Sie sagen, auch sowas wie ein Aha-Effekt?
Also bei digitalen Spielen ist es natürlich so, dass wir direkt irgendwie eine Reaktion bekommen. Also ich kann das Spiel natürlich mehrfach spielen, auf verschiedenen Wegen. Und jede Tätigkeit, jede Handlung, die ich vollziehe, bringt mir irgendwie eine Rückmeldung. Und das ist der große Vorteil gerade an digitalen Spielen, die Kinder sehr wohlwollend eben auch aufnehmen, weil wie gesagt, direkt was zurückkommt und das Lehrwerke natürlich nicht so geben können.
Gibt es auch Widerstand? Also Schülerinnen und Schüler, die da inhaltlich einfach nicht mitgehen wollen, die sich vielleicht auch zu belehrt fühlen?
Das hat natürlich Schule immer, dass ein Bildungskonzept oder ein Bildungsaspekt dahinter steckt. Und jedes Material, jede Methode, die wir natürlich in der Schule verwenden, hat auch immer irgendwas mit dem Lernen zu tun. Deswegen ist es natürlich auch ein Überzeugungsmoment, den wir benötigen, um Spieler oder die Kinder dafür zu überzeugen und mit zu motivieren, jegliches Medium zu nutzen. Also es ist nicht nur bei Spielen so.
Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Das hat bereits eine Hörerin gemacht, Inge Freitag. Sie kommt aus dem Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg und sagt, ja bitte, auf jeden Fall Gamings für die Demokratiebildung. Sie hat zwei Enkel. Der 14-Jährige spielt am Handy Räuberspiele, macht keinen Sport mehr, wie er es früher getan hat. Wenn es Spiele gäbe, wo die Kinder und Jugendlichen etwas erfahren und es ihnen eine Erkenntnis bringt, dann sollte das wirklich gemacht werden. Und sie findet das eine ganz tolle Idee. Wenn wir mal auf die Reaktionen auch der Eltern schauen, Erik, Jean Westerhoff, wie fallen die aus? Also gibt es da so eine Begeisterung wie von unserer Hörerin?
Unterschiedlich auf jeden Fall. Die müssen natürlich auch mit angesprochen werden, mit ins Boot geholt werden. Gerade bei größeren Unterrichtsreihen, wenn dort das Spiel einfach den Fokus mehr einnimmt als bei Unterrichtssequenzen, dann ist es natürlich sinnvoll, auch mit den Eltern darüber zu sprechen und die zu informieren, dass Apps jetzt vielleicht genutzt werden oder eben keine Lektüre verwendet wird, sondern die App größeren Raum einnimmt.
Felix Zimmermann von der Bundeszentrale für politische Bildung, die das Thema ja politische Bildung und Gaming durchaus für wichtig erachtet. Also auf jeden Fall nimmt es inzwischen einen größeren Stellenwert in Ihrer Arbeit ein. Wie groß ist der? Also was würden Sie sagen, wie wichtig ist das?
Ich glaube, grundsätzlich muss man erst einmal sagen, ich denke, viele, die jetzt nicht direkt im Bereich politische Bildung, Medienpädagogik arbeiten, wissen das gar nicht so genau, aber die Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet schon zu Games seit den späten 1980er Jahren. Und dabei war der Fokus immer sehr klar im Bereich im Grunde Medienpädagogik, politische Medienbildung. Das heißt also im Grunde einen mündigen Umgang mit diesem Medium ermöglichen und befähigen. Dafür gibt es zum Beispiel auch Angebote für Eltern und Lehrkräfte von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und klar, das nimmt zu, eher als dass es abnimmt. Also das zeigt sich auch daran, dass im Grunde bei uns der Gaming-Bereich auch wächst innerhalb der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch die Themen, die wir bearbeiten, wachsen sicherlich. Also dieser medienpädagogische Fokus ist immer noch sehr, sehr wichtig. Aber was jetzt natürlich hinzugekommen ist, sind auch eben solche Fragen, inwiefern Gaming auch in extremistischen Kontexten missbraucht wird oder instrumentalisiert wird. Das ist sicherlich ein neuer Schwerpunkt. Und wir sehen das ja auch grundsätzlich, dass dieser Fokus darauf, was wird inhaltlich auch vermittelt, was für ein Demokratiebild findet in Games statt, inwiefern kann Demokratie simuliert werden. Auch das ist nochmal eine neue Perspektive, die auch an Bedeutung gewinnt und die dann auch bei uns personell, aber auch inhaltlich und von dem Aufwand, den wir betreiben, auch reflektiert wird.
Auf die Gefahren müssen wir da sicherlich auch nochmal zurückblicken oder draufblicken, die, was Sie gerade angesprochen haben, diesen extremistischen Kontext. Sie waren auch auf der Gamescom, die läuft ja noch hier in Köln. Da war das Thema politische Bildung, Demokratieförderung, wenn man so auf die Agenda geschaut hat, auch ein recht großes. Es gab mehrere Veranstaltungen dazu. Wie haben Sie die Resonanz da empfunden?
Also ich kann erstmal, glaube ich, sagen, dass das sehr geschickt auch war von den Veranstaltern auch der Gamescom, das so groß zu positionieren. Es ist aber auch ein gutes Statement in diesem Sinne. Die Bedarfe sind da. Wir sehen, wie ich eben gesagt habe, schon die Weltlage und alle Kulturbereiche müssen aktiv werden und aktiv ins Handeln kommen. Deswegen finde ich dieses bewusste Statement sehr, sehr wichtig. Gleichzeitig hilft es natürlich auch. Wir haben im Moment auch die Diskussion darüber, inwiefern es eben diesen ja auch negativ konnotierten extremistischen Missbrauch des Gamings gibt. Und das ist im Grunde eine sehr gut gesetzte positive Gegennote, die, glaube ich, auch auch ein größeres Medienecho ausgelöst hat. Das war auch zumindest meine Wahrnehmung. Also es wurde eben auch auf dem Gamescom-Kongress thematisiert, auf diesem Format, in dem über solche Themen diskutiert wird. Es hat eine große Rolle auf der Messe selbst gespielt. Es gab im Businessbereich und so weiter ganz viele Podien zu diesen Themen. Medienresonanz, wie gesagt, war groß. Dass wir jetzt darüber reden, ist sicherlich auch nicht zuletzt dieser Sache geschuldet, dass das so in den Vordergrund gestellt wird. Ich glaube aber, dass sich die Gamesbranche jetzt keinesfalls sozusagen auf diesem Statement Games schützen die Demokratie ausruhen darf, sondern im Gegenteil muss das jetzt der Anfang sein oder nochmal die Dringlichkeit zeigen, sich damit stärker zu beschäftigen. So pauschal, dass Games die Demokratie schützen, kann man sicherlich nicht sagen, sondern es ist eigentlich immer eine Verantwortung, die daraus erwächst, als so großer Kulturbereich sich stets auch zu bemühen, für die Demokratie einzustehen. Und das, denke ich, darauf muss man jetzt die Games-Branche auch zum gewissen Grad festnageln, dass sie das auch weiterhin umsetzt.
Und Sie haben es ja auch schon gesagt, die Games-Branche, das ist nicht unbedingt immer die Branche, die sich um diese Spiele auch kümmert, die wir dann zur Demokratiebildung benutzen können. Jan Böhlmann, Direktor des Zentrums für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wir haben ein Spiel jetzt etwas näher beleuchten können. Es gibt inzwischen ja einige mehr. Aber über was sprechen wir da genau? Gerade auch im Vergleich zu den kommerziellen Blockbustern mit aufwendiger aufwendigem Design.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Man verdient nicht viel Geld, wenn man Spiele für die Demokratiebildung baut. Das heißt, wir reden meistens von kleinen Serious Games, die ja dazu anregen sollen, Impulse zu liefern, in der Regel durch öffentliche Mittel finanziert.
Und Serious Games, vielleicht nochmal ganz kurz ein Wort dazu.
Also Serious Games, das, was wir so üblicherweise als Lernspiele verstehen würden. Das heißt, also der Name sagt es ja schon, so seriöse Spiele, bei denen auch vielleicht ein Lernplan dahinter steht. Das, was man aber schon beobachtet, wenn man sich mit Serious Games auseinandersetzt, ist, dass die häufig, nun ja, entweder keinen Spaß machen oder man nicht so viel lernt. Beispiele, wo wirklich beides wunderbar Hand in Hand geht, wo dann auch die Lerneffekte riesengroß sind, die sind selten. Weil da braucht es einfach multiprofessionelle Teams, da braucht es Leute, die haben Ahnung von Lernen, es braucht Leute, die haben Ahnung von Games und Game Design und die finden in der Praxis nicht so oft zusammen. Das heißt, wir haben da schon eine ganze Handvoll Spiele und auch leider aber doch mehr Spiele, die auch gut gemeint als gut gemacht sind. Wenngleich auch da kleiner Werbeblock an der Stelle, wir haben bei uns auf der Seite des Zentrums eine Datenbank mit Spielen, die für den Unterricht geeignet sind. Da sieht man schon, da gibt es eine ganze Menge, auch im Bereich Politik, Demokratie, Bildung, die man ganz gut nutzen kann, die aber nie so eine vollumfängliche Angebotspalette abbilden, sondern immer so für kleine Momente, sei es das Erkennen von Fake News, sei es der Umgang mit sozialer Marktwirtschaft oder solche Aspekte, die dann eher so in den Blick nehmen.
Und wenn wir nochmal auf diesen Entwicklungsaufwand auch schauen, von welchen finanziellen Größenordnungen sprechen wir da? Also bei den Blockbustern einerseits und dann bei den Lernspielen, wo vermutlich ein wesentlich kleineres Budget in die Hand genommen werden kann.
Ja, wenn man das mit der Filmbranche vergleichen will, kann man sagen, dass ein Computerspiel heute weit mehr kostet als Blockbuster-Produktionen im Kino. Also wir haben Budgets von bis zu 250 Millionen, die wir für ein sogenanntes AAA-Spiel abrufen. Also dass wirklich dreistellige Millionenbeträge für Spiele ausgegeben werden, ist heute keine Seltenheit mehr. Und bei den Kosten für ein Minispiel oder für so ein Serious Game reden wir eher von 150.000 Euro. Das ist im Verhältnis zu den großen Titeln ganz, ganz wenig, ist aber trotzdem eine ganze Menge Geld. Und das heißt, wenn wir wirklich eine Firma beauftragen wollen, die 2, 3, 4 sozialversicherungsbeschäftigte Mitarbeiter hat, die an diesem Spiel arbeiten für einen gewissen Zeitraum, gibt es das auch nicht günstiger. Sondern da müssen wir halt einfach Leute dafür bezahlen, dass sie das machen und das kostet Geld. Und dann sind wir halt eben mit 150.000 Euro am unteren Limit dessen, was man für ein einigermaßen rundes Spiel berechnen kann.
Das wird dann oftmals öffentlich auch unterstützt und finanziert. Felix Zimmermann, wenn wir da nochmal auch schauen, wo finden denn solche Spiele außerhalb des Klassenzimmers auch Anwendung bereits?
Also, wenn Sie jetzt mit solchen Spielen die Serious Games meinen, konkret. Also
gerade im Bereich der Demokratiebildung.
Ja, also klar, es ist so, dass wir natürlich auch mit vielen Trägerinnen und Trägern der politischen Bildung zusammenarbeiten, die diese Spiele auch in verschiedenen Workshop-Formaten einsetzen. Ich glaube, der Fokus ist trotzdem stark auf dem Schulunterricht. Da muss man, glaube ich, auch nicht drum rumreden. Oft werden die Serious Games auch mit konkreten Lehrmaterialien mittlerweile auch veröffentlicht, damit sie leichter und direkter eingesetzt werden können. Dann gibt es natürlich auch Grenzfälle. Es ist sowieso so, dass der Serious Game Begriff auch ein sicherlich kontrovers diskutierter ist. Auch von der grundlegenden Implikation aus, sozusagen können Games nicht auch selbstzweckhaft für sich stehen, müssen sie im Grunde seriös sein, um auch ein Vermittlungsziel zu haben. Aber wenn man sich die Grenzfälle anguckt, klassisches Beispiel ist Through the Darkest of Times von einem Berliner Studio. Das Spiel wurde eigentlich als relativ klassisches Unterhaltungsspiel zum gewissen Grad entwickelt, wurde dann relativ schnell aber mit seinem erinnerungskulturellen Thema, NS-Widerstand und so weiter, man könnte fast sagen, in eine Serious-Game-Ecke gestellt. Ich glaube, das hat auch den Verkaufszahlen des Spiels nicht besonders gut getan. Aber das ist schon ein Spiel, was auch auf einer Vertriebsplattform für Games wie Steam eine gewisse Reichweite erreichen konnte und da auch gespielt wird, weil es halt einen spielerischen Reiz mit sich bringt. Ne? Also diese Grenzfalle gibt es schon und dann muss man eben fragen, ist das dann überhaupt ein Serious Game oder ist das keins oder wie sinnvoll sind diese Definitionen? Aber ich glaube, in der Breite, das sieht man auch daran, wo diese Spiele veröffentlicht werden. Also gucken wir uns sozusagen diese klassischen Serious Games an, die auch sehr bewusst dafür entwickelt werden. Die erscheinen dann gerne auch einfach nur auf den Webseiten der auftraggebenden Institutionen und wir sind dann ganz klar eben beispielsweise an Lehrkontext gerichtet. Spielerinnen und Spieler wissen tendenziell nicht, dass diese Spiele überhaupt existieren, weil die nie auf diesen Plattformen erscheinen, die im Grunde die normalen Plattformen sind, auf denen sie sich über Spiele informieren und diese runterladen.
Also das heißt, die Kinder und die Jugendlichen, die kommen von selber nicht drauf. Das heißt, es muss schon über die Schule oder über einen Bildungsträger laufen. Und wenn ich Sie richtig jetzt verstanden habe, Sie haben das so in einem Halbsatz so mit reingeschmissen, dass es gar nicht so gut getan hat, diesem Spiel Through the Darkness of Times, dass es als Serious Games eingestuft wurde, weil das Image dieser Lernspiele gar nicht so gut ist unter den Nutzerinnen und Nutzern?
Das war ganz interessant. Wir waren ja auf der Gamescom auch unterwegs, beispielsweise in dieser Indie-Arena, wo halt diese ganzen Independent-Games mit kleineren Budgets im Grunde vorgestellt werden. Von so unabhängigen Entwicklungsstudios, auch mit so kleineren Budgets. Und da gibt es auch so ein paar Spiele, die so in die Richtung gehen, dass man sagen könnte, vielleicht seid ihr ein Serious Game. Also die haben erinnerungskulturelle Themen, die sie da verarbeiten. Und dann habe ich beispielsweise auch einige dieser Entwicklerinnen und Entwickler gefragt, wie ist das denn für euch mit diesem Label Serious Game? Wollt ihr, dass im Grunde euer Spiel so benannt ist? Und schon die mehrheitliche Einschätzung war, dass das eher tatsächlich verkaufshinderlich ist, schlussendlich. Für die Entwicklungsstudios da ist tatsächlich der Unterhaltungsfaktor wichtig und den auch mit Vermittlung zu kombinieren. Aber Serious Game, wie Sie das gerade gesagt haben, ist schon etwas, was immer noch klassisch eher so in Richtung Lernspiel auch gedacht wird, auch von Spielerinnen und Spielern. Das müsste dann schon, wenn es als Serious Game benannt ist und trotzdem erfolgreich sein soll, auch auf so klassischen Plattformen, dann müsste das schon ein sehr beeindruckendes Produkt sein, damit es das erreichen kann. Ich glaube, Entwicklungsstudios würden eher versuchen, diesem Label aus dem Weg zu gehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, auch aus Marktsicht.
Erik Westerhoff, Sie haben mit Schülerinnen und Schülern zu tun, als Lehrer an einer Schule in Dortmund. Sie spielen selbst auch. Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie nicht nur jetzt solche Lernspiele, wie Sie gerade mitentwickeln, nutzen, sondern auch eben mit den Blockbustern schon gearbeitet haben. Wenn Sie dann mit so einem Lernspiel kommen, oder sagen wir jetzt einfach mal einem Serious Game, können Sie da Ihre Schülerinnen und Schüler noch aus der Reserve locken oder sagen die, gähn, das ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig? Kommen die mit, nehmen die das mit oder sagen die, ne, das ist eine andere Klasse?
Das kommt ja immer drauf an. Also wenn das wirklich ein ganz offensichtliches Lernspiel ist, fällt das schnell auf und dann entlarven die das natürlich und dann ist es auch langweilig. Wenn man aber mehr daraus macht einfach das Ganze nutzt, das Repertoire, was das Spiel hergibt oder auch andere Spiele nutzt, die eben gar nicht für gedacht sind, völlig als Lernspiel zu sehen oder zu nutzen, dann ist es schon wieder anders. Abgesehen davon klingt das ja so, als ob wir nur die Spiele nutzen für den gesamten Unterricht. Das ist ja, wie Herr Böhmann gerade sagte, wirklich nur punktuell ein Medium, was wir einnutzen für bestimmte Sequenzen auch.
Das heißt, es wird auch immer begleitet, das ist auch ganz wichtig. Sie beschäftigen sich, Jan Böhmann, ja auch mit der Spieleentwicklung sehr stark und sehr intensiv, die bei der Frage, was digitale Spiele in der politischen Bildung bringen, durchaus auch ernst zu nehmen ist. Also da ist nicht jedes Spiel potenziell geeignet, haben wir auch gerade von Herrn Zimmermann schon gehört. Welche Spiele sind das, die da potenziell geeignet sind? Also was muss da beachtet werden, auch damit das im Sinne eben auch der Bildung funktioniert?
Ja, wir haben verschiedene Perspektiven, die wir sehen können. Wenn wir Dinge in die Schule bringen wollen, gibt es natürlich pragmatische Aspekte. Spielzeit, Kosten, technische Voraussetzungen und so weiter. Das blende ich jetzt mal eben aus, weil die müssen wir natürlich mit beachten. Und die sind unglaublich vielfältig. Da könnte man eigene Sendungen mitfüllen. Die für uns aus didaktischer Perspektive natürlich interessant ist, ist die Frage, was sind die Lernziele, die dieses Spiel vermittelt und wie vermittelt es die auch? Denn wir haben natürlich Spiele, die haben eher auf der narrativen Ebene, also bei der Geschichte, die erzählt wird, Elemente dabei, wo man sagt, oh ja, da kann ich was draus lernen. Aber es gibt auch auf der spielerischen Seite etwas, wo man sagen kann, okay, dadurch, dass ich im Spiel Dinge ausprobiere, Handlungen vollziehe, fürs Lösen von Problemen gewisse Dinge umsetzen muss oder ausprobieren muss, selber machen muss, da dockt zum Lernen doch deutlich mehr an. Also wenn wir sagen, wir lesen einen tollen Text über die Grenze, die innerdeutsche Grenze, dann kann das sein, dass die Kinder was daraus mitnehmen oder die Jugendlichen, die das lesen. Wenn sie aber ein Spiel spielen wie Papers, Please, bei der man selber in die Rolle eines Grenzbeamten schlüpft und hier auch immer wieder in zweifelhafte Situationen kommt, wo man sich entscheiden muss, passieren andere Denkprozesse, da passieren andere Momente der Perspektivübernahme. All solche Elemente wären gut, wenn die in solchen Spielen drin sind und die nicht einfach von oben herab belehren, sondern zeigen, hey, du lernst jetzt was. Das kann man durchaus auch transparent machen. Aber vor allen Dingen, also bei jedem Spiel lernt man was, das sei kurz gesagt. Also selbst bei so einem Spiel wie FIFA, Fußball, lernt man, diese Figuren zu steuern. Aber zu sagen, das, was du hier lernst, kannst du auch nutzen zum Probleme lösen. Und dann kann das sehr gut helfen. Wenn wir das Ganze noch in den schulischen Kontext denken, haben wir natürlich Bildungspläne. Wir können nicht sagen, ach, wir lernen jetzt mal irgendwas und da wird schon was bei rumkommen, sondern die Kinder haben gewisse Lernziele, die sie erreichen sollen. Die sind pro Bundesland festgelegt. Und da kann es auch helfen, den Lehrkräften mit an die Hand zu geben, zu sagen, passt auf, die und die Lernziele könnt ihr mit diesen Spielen auch erreichen. Und bestenfalls eben nicht mit der Holzhammer-Methode, sondern durch selber ausprobieren und Kompetenzen dann auch erfahren, indem man Probleme löst oder eben Erfahrungen macht, über die man dann anschließend noch gemeinsam kritisch reflektiert.
Aber das bedeutet, die Lehrkraft muss jetzt im Moment erstmal sich eine Lücke suchen. Wo kann sie so ein Lernmittel zum Einsatz bringen? In welchen Kontext passt das, damit das in den Bildungsplan passt?
Klar, also das ist unser Schulsystem. Also wir gehen halt nicht davon aus, dass am Ende, je nachdem, welche Schule man besucht hat, man Unterschiedliches gelernt hat, sondern das ist wie so ein Fastfood-Betrieb durchstandardisiert. Und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Aber das ist der Rahmen. Und das bedeutet für Lehrkräfte natürlich, dass sie nicht einfach sagen, ach, wir nehmen jetzt mal irgendein Spiel, sondern bestenfalls, sie haben den Zwang der Bildungspläne oder der Lehrpläne. Und die sind auch sehr straff. Es ist nicht so, dass man da noch wie in den 70er, 80er Jahren sagen konnte, okay, das ist so der grobe Rahmen, sondern wir haben jetzt im Fach Deutsch pro Fach zum Teil 130 Punkte oder 130 Haken, die man auf einer Liste machen muss am Ende des Schuljahres, um zu gucken, ob man auch alle Standarderwartungen und Kompetenzformulierungen getroffen hat. Das heißt, sowas zusätzlich machen funktioniert nicht so gut, sondern eher zu sagen, wir betten es ein. Und auch da wieder ein konkretes Beispiel, ein ganz kleines Spiel aus den Niederlanden, Get Bad News, ist ein kleines Browserspiel, bei dem man Dinge über Fake News lernt. Das ist auch ein ganz klar erkennbares Lernspiel, aber das ist nach 20, 25 Minuten durch. Man hat Dinge ausprobiert, gemacht. Und sowas motiviert natürlich mehr, um Fake News zu entlarven, als wenn man dann einfach ein langweiliges Arbeitsblatt hat. Sondern man kriegt eben diese Rückmeldung, man hat eine andere Methode, mit der man mal arbeitet. Das funktioniert eigentlich recht gut.
Mhm. Die Bildungspläne, die sehr straff gestaltet sind und das Gefühl, das da irgendwie reinbringen zu müssen. Erik Jean Westerhoff, Sie haben mir erzählt, dass Sie eigentlich schon länger auch mit Spielen arbeiten, mit Computerspielen arbeiten als Lehrer in Dortmund. Wenn Sie das so hören, was Herr Böllmann da gerade so geschildert hat, spricht Ihnen das aus dem Herzen? Also ist das was, wo Sie auch sehen, das ist ein Problem, was Sie in der Praxis auch haben?
Absolut. Und die Hilfe fehlt den Lehrkräften ja auch einfach auch dann zu erkennen und auch mitgeteilt zu bekommen, wie man das eben dann umsetzt auch. Also wie nutze ich das Spiel wirklich auch und welche Kompetenzen kann ich mit welchem Spiel erreichen? Und diese Schwierigkeit, dass es sehr, sehr offen ist. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, sehr frei unseren Unterricht zu gestalten auch, diese Kompetenzen zu erfüllen. Aber die Hilfen, Unterstützung fehlt dann oft auch. Und das ist dann wirklich die Grenze, die wahrscheinlich dann überschritten werden muss von den Lehrkräften, um zu sagen, ich nutze jetzt doch ein digitales Spiel.
Und wie groß ist die Bereitschaft, so eine Grenze dann tatsächlich auch zu überschreiten bei Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Absolut unterschiedlich auf jeden Fall. Also viele nutzen das schon punktuell, probieren das Ganze aus. Wenn dann nämlich Informationen da sind, wenn wirklich die Tipps gekommen sind durch Lehrwerke oder Zeitschriften, Artikel etc. Viele sehen das genau so, dass die einfach die Schwierigkeiten erkennen, wo kriege ich das Ganze noch unter? Also ich müsste dann noch irgendwie was kürzen und oder was reinquetschen. Und das ist oftmals überhaupt nicht möglich dann auch.
Wir sprechen weiter hier in der Sendung Campus und Karriere am Samstag über digitale Spiele und die Chancen und Risiken des Gamings für die Demokratiebildung. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen. Das können Sie auch weiterhin noch tun. Die Nummer ist bundesweit kostenfrei 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de und da können Sie gerne auch eine Rückrufnummer reinschreiben, wenn wir Sie anrufen können, damit wir Sie in die Sendung stellen können, gleich nach der Musik.
When your darkness has a sound, when it fills your ears and now, all you hear, it brings you down, just give it back to me. When you're hoping for a cure, when you're never really sure, when I wanna just be yours, oh, give it back to me. When the pain is so intense, and all the lights keep turning red, when the breath you wish you had goes, give it back.
Sie hören die Sendung Campus und Karriere hier im Deutschlandfunk und wir sprechen über digitale Spiele in der Demokratiebildung. Welche Rolle können Sie da spielen? Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an campus@deutschlandfunk.de. Das haben einige Hörerinnen und Hörer gemacht, unter anderem Ulrich Herzau aus Berlin. Er ist der Meinung, dass das Digitale in fast jedem Bereich wieder stark dezimiert werden sollte. Vor allem Kinder müssen Dinge erst haptisch und analog erfahren. Nur so können sie dann später in digitalen Sphären gute Inhalte von schlechten Inhalten ausfiltern und vor allem richtig einordnen. Etwas kritisch sehen es einige unserer Hörerinnen und Hörer, dass zusätzlich eben auch noch zu dem Spiel, was ohnehin ja privat auch geleistet wird, noch weiter dann auch im Bildungsbereich gespielt wird. Und wir haben eine Hörerin, Angelika Demling, die uns geschrieben hat und fragt, ob der Lernerfolg von solchen Spielen wissenschaftlich zum Beispiel durch Fragebögen auch untersucht wird. Ihre Frage resultiert daher, dass sie sich an die Ballerspieldebatten aus den späten 90ern, frühen 2000ern erinnert, bei denen oft ein Zusammenhang zwischen dem Spielen von Ballerspielen und erhöhter Gewalttätigkeit von Jugendlichen behauptet worden ist und der, soweit sie das sich erinnert, nie belegt werden konnte. Also kann es nicht sein, dass auch ein positiver Effekt von Computerspielen überschätzt wird. Und diese Frage, die würde ich gerne an Jan Böhlmann weitergeben, Professor für Literatur- und Mediendidaktik und Direktor des Zentrums für didaktische Computerspielforschung. Sie begleiten ja einige Spiele auch. Ist das so eine Evaluierung, die da auch stattfindet, also dass man den Effekt, den positiven wie auch den negativen, auch immer im Auge behält?
Ja, natürlich. Also es gibt in der Medienpädagogik diesen bösen Begriff des Mehrwerts. Hat etwas einen Mehrwert oder nicht? Und als Didaktiker, ich bin zwar auch Pädagoge, aber als Mediendidaktiker, stellt man sich diese Frage halt ständig. Es kommt für mich nichts in den Unterricht, was schlechteren Effekte hat als etwas. Also wenn ich was Besseres habe, dann nehme ich das Bessere. Es ist ganz klar, dass wir in die Schule nicht gehen und sagen, wir nehmen jetzt was Minderwertiges, aber das hat halt eine hübsche Oberfläche. Sondern die Idee ist schon zu sagen, das zu machen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, das Zentrum gibt es seit 2019, Studien mit knapp 2000 Schülerinnen und Schülern durchgeführt und immer geschaut, welche Lerneffekte sind da. Und es hat unterschiedliche Tiefen. Mal gehen wir wirklich ganz, ganz klein rein und gucken auf kleine Prompt-Strukturen in Spielen, mal das große Ganze und schauen, wurden hier die Lernziele erreicht. Und wir sehen, dass diese Lernziele mindestens genauso gut erreicht werden wie mit analogen Materialien. Aber, und das sei an der Stelle gesagt, nur weil es ein Spiel ist, ist es nicht gleich gut. Und auch die Leute, die sagen, ah, man muss erst analog irgendwas machen, denen würde ich gar nicht widersprechen. Ich bin Freund von das eine tun, das andere nicht lassen. Weil es schadet der Demokratiebildung nicht, wenn wir es auf vielen Kanälen versuchen. Ich bin Literaturdidaktiker, ich liebe Bücher, ich liebe Papier. Und ich würde nie sagen, alle Bücher raus aus dem Unterricht, wir verwenden jetzt Spiele. Trotzdem habe ich 2015 in meiner Doktorarbeit nachweisen können, dass die Potenziale für den literarischen Kompetenzerwerb mit Computerspielen genauso hoch sind wie mit Literatur. Und jetzt im Laufe der Jahre sind wir dazu gekommen, dass wir auch gesagt haben, ja, aber wenn es diese interaktiven Elemente gibt, zum Teil sogar noch höher. Das heißt, wir forschen da relativ viel zu, gerade eben am ZFDC, also unserem Zentrum für didaktische Computerspielforschung, mit ganz vielen Doktorandinnen und Doktoranden, die tolle Ideen haben, die da auch sehr kritisch mit dem Gegenstand um sich greifen. Also wir sind die Anwälte der Kinder, wir sind nicht die Anwälte der Games-Branche. Wir wollen, dass Kinder einen zeitgemäßen Unterricht haben. Und wenn wir rausfinden würden, dass Games nicht gut sind, dann würden wir sagen, dann arbeiten wir mit denen nicht. Das ist was, aber wir finden halt wieder und wieder und wieder raus, welche Potenziale drinstecken. Und das ist schon cool. Aber natürlich stimme ich auch den Hörerinnen und Hörern zu, die sagen, ja, aber sind nicht analoge Angebote besser? Klar sind analoge, also sind Realerfahrungen immer besser. Zu merken, oh, meine Stimme hat ein Gewicht. Wenn ich mich irgendwo engagiere, kann ich Dinge bewegen. Natürlich ist das viel besser, wenn ich selber in der Lage bin, ein Bürgerbegehren anzustoßen, was dann auch umgesetzt wird, als wenn ich das nur in einem Computerspiel erfahre. Aber muss man auch sagen, wie oft sind die Lerngelegenheiten da, dass wir wirklich ein Bürgerbegehren starten und das umsetzen? Und wenn wir dann Spiele haben, die so etwas simulieren, ist der Effekt vielleicht nicht so groß, als wenn man es in echt machen würde, aber viel größer, als wenn man es nicht machen würde. Deshalb, und da ist dann der Zugang oder die Zugänglichkeit natürlich auch nochmal deutlich einfacher. Aber es ist jetzt keine, ich sage immer liebevoll, Computerspiele sind keine Wunderkugel, die man schüttelt und da fällt Kompetenzerwerb raus. Wir brauchen gute Spiele, wir brauchen gute Unterrichtskonzepte und wir brauchen eine gute Begleitung des Ganzen. Sonst funktioniert das nicht. Also das funktioniert nicht von selbst.
Wenn ich mir unsere Zuschriften so angucke und auch durchlese, Sie haben auch gerade gesagt, Sie sind der Anwalt der Kinder und nicht der Games-Industrie. Da gibt es durchaus viel Skepsis. Also ein Herr hat uns angerufen, Herr Kirst aus Berlin, der sagt, er ist seit einigen Jahren Nachhilfelehrer. Er glaubt nicht, dass Computerspiele zur Demokratiebildung beitragen und hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder eben einfach gerne zocken. Es geht aber dann um Kriegsspiele, viel Action, das Besiegen, Boni zu bekommen, also dieses Belohnungssystem dadurch weiterspielen zu können. Er meint, mit Demokratie hat das nichts zu tun. Und wenn er mit seinen Schülern immer über Demokratie spricht, dann haben die davon keine Ahnung. Sie lernen eben Demokratie auch im Alltag bei Begegnungen mit anderen Menschen und nicht mit digitalen Gesprächspartnern. Und er glaubt eben, dass das reiner Lobbyismus ist. Was entgegnen Sie da?
Ich kann da gar nicht so viel widersprechen. Es ist so, dass Games erstmal, wenn man sie als Unterhaltungsmedium begreift, sehr klare Rahmen haben, wie Motivation funktioniert. Und wenn wir uns an die 90er Jahre erinnern, da ist das Spiel, das Moorhuhn-Spiel herausgekommen. Da konnte man richtig nachweisen, dass die Wirtschaft schlechter wurde, weil Leute, die sonst sehr friedlich waren, plötzlich auf irgendwelche Hühner schossen. Und das Spiel war sehr motivierend. Und statt dieser Moorhühner kann man auch Flüchtlinge an einer Grenze nehmen. Und so moralisch problematisch das ist, die Prozesse, die im Hirn laufen, hirnchemisch laufen, sind ganz ähnliche. Das heißt, es gibt natürlich nicht nur die gute Seite der Medaille, sondern es gibt auch die des Bösen. Das ist ja hier schon in dem Rahmen ein paar Mal angeklungen. Das heißt, wir müssen schon darauf achten, dass wir nicht mit irgendwas arbeiten, sondern wirklich mit guten Sachen, die dann auch für die gute Sache stehen. Und ja, muss man auch sagen, es macht vielleicht auch mehr Spaß, ein blutrünstiger Diktator zu sein in einem Computerspiel, als ein Mensch, der Flugblätter verteilt. Deshalb, die menschliche Motivationsempfängnis ist natürlich nicht unbedingt moralisch gekoppelt, sondern wir haben da Dinge oder wir reagieren auf Dinge manchmal, die auch komisch sind, dass wir auf sie reagieren. Mhm. Und klar, diese Ego-Shooter machen Spaß, weil wir da Macht erfahren, weil wir da Kontrolle erfahren. Das heißt nicht, dass ich, also oder gleichzeitig würde ich sagen, für mich gehören aber Ego-Shooter auch nicht in die Schule. Das kann man als Freizeitmedium haben. Und auch nicht jeder Film, den ich privat gerne gucke, sollte in einem Arthouse-Kino gezeigt werden oder in den Deutschunterricht integriert werden. Deshalb, also ich sehe die Sorgen, ganz klar. Aber es gibt auch die guten Seiten. Es gibt die guten Spiele, es gibt die Spiele, die uns voranbringen. Das ist kein Plädoyer, was ich halte für, lasst die Kinder mehr spielen, sondern wir können mit den richtigen Spielen in den richtigen Settings beachtenswerte Dinge erreichen. Gleichzeitig, Doppelnachricht, mit den falschen Spielen in den falschen Settings können wir Verheerendes anrichten. Aber das ist nun mal, Spiele sind Teil der Lebenswelt. Und da macht es wenig Sinn, darüber zu diskutieren, ob es nicht schöner wäre, eine Welt ohne zu haben. Sondern sie sind da und dann können wir sie auch wirklich so nutzen, dass sie zum Lernen helfen und dass sie eben gute moralische Werte vertreten und eben nicht die zweifelhaften.
Da gibt es auch einige Hörerzuschriften, die auch genau darauf nochmal hinweisen, nämlich, dass man das richtige Spiel finden muss, dass man es begleiten muss, dass man den Lehrern da auch das Entsprechende an die Hand geben sollte. Ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch die eine Chance haben, das richtige Spiel auch für ihren Unterricht zu finden und dann entsprechend auch begleiten zu können. Da gab es auch noch den Hinweis einer Hörerin, die früher als Pädagogin gearbeitet hat, die gesagt, also die Lehrer haben ja eigentlich überhaupt nicht die Möglichkeit, die ganzen Spiele auch immer durchzuspielen. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt eingehen, der auch öfter gekommen ist jetzt von Hörerinnen und Hörern, nämlich die Spielsucht. Und da haben wir einen Hörer in der Leitung, Herr Scheidt, der uns angerufen hat. Schönen guten Morgen. Schönen guten Tag.
Ja. Guten Tag, mein Name ist Scheidt aus Montabaur und zwar möchte ich hier auf einen ganz wichtigen Aspekt hinweisen, meiner Ansicht nach. Ich spiele schon seit den 90er Jahren Games und habe diese Spielebranche schon, also auch die Spiele schon lange verfolgt. Und ja, in den letzten 10 Jahren, muss ich schon sagen, gab es da bedenkliche Entwicklungen richtig hin zum Glücksspiel. Und das wird eigentlich ja nicht so medial behandelt und auch meines Wissens nach nicht in der Schule, dass da wirklich auf die Probleme da hingewiesen wird. Also da gibt es auch teilweise wirklich keinen Unterschied mehr zu Casinos, teilweise sogar schlimmer, weil in Casinos ist es noch reguliert. Und ich finde, gerade wenn man so ein Medium wie die Computerspiele dann in die Schule bringt, was grundsätzlich gut ist, sollte man dann auch ja fast schon vielleicht wie beim Sexualunterricht mal eine Stunde oder zwei nehmen und die Kinder da ganz bewusst auf solche Risiken hinweisen, also gar nicht auf die extremistischen Risiken, sondern wirklich auf die ja ganz persönlichen Schicksale, weil also das hat Ausmaße angenommen. Da gibt man dann für einen sogenannten Skin, ja, also eine farbliche Veränderung des Spielcharakters, teilweise hunderte Euros aus in einem ollen ja, Handyspiel. Und da gibt es wirklich Leute, die da tausende Euros in der Woche versenken. Und manche Spiele sind auch wirklich ganz gezielt auf Kinder oder junge Erwachsene abgezielt. Und ich finde, das sollte man, wenn man dann so etwas als politische Bildung benutzt, auch wirklich dann vorher sich mal die Zeit nehmen und oder auch immer wieder darauf hinweisen, hey, das ist auch wirklich gefährlich und fallt auf solche Maschen nicht rein.
Also das heißt, das Spiel, das zur Demokratiebildung dient, durchaus auch nutzen, um medienpädagogisch da auch irgendwie einzugreifen und zu sagen, also das ist auch ein Unterschied zu dem, was es da sonst noch auf dem Markt gibt. Da gibt es nämlich ganz gefährliche Dinge, Herr Scheidt. Verstehe ich Sie richtig? Also dass man das nutzen sollte, genau. Um tatsächlich eben auch die andere Seite der Medaille, nämlich die Spielsucht, nicht aus dem Blick zu lassen. Felix Zimmermann, Sie sind Referent für Games Kultur auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Thema Suchtgefahr, Suchtpotenzial, auch gerade wenn man Spiele eben ins Klassenzimmer bringt, das sind andere Spiele als die, die da gerade beschrieben worden sind, richtig?
Ja, genau. Ich glaube, es ist eine enorme Komplexität, mit der wir es hier zu tun haben. Also, weil tatsächlich ist das ja dann nochmal eine andere Ebene, eine andere Art von Spiel. Was wir ja auch machen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ist eben diese medienpädagogischen Angebote zu schaffen, bei denen es ja auch darum geht, genau den mündigen Umgang mit den eigentlich populären kommerziellen Unterhaltungsspielen zu fördern. Und wir haben das immer in diesem Format Elternlernen, wo eben Eltern und Lehrkräfte fortgebildet werden zu diesen Themen. Diese Frage nach dem Suchtpotenzial von Games nimmt in den letzten Jahren nachvollziehbarerweise zu. Und es ist tatsächlich auch so, dass man der Branche kritisch vorwerfen kann, dass sie da tatsächlich nicht angemessen darüber reflektiert, auch was für Mechaniken in manchen Spielen genutzt werden, die sich eigentlich auch an Kinder und Jugendliche richten und da tatsächlich ja suchtähnliches Verhalten produzieren könnten, halt eben zur Kommerzialisierung dieser Spiele. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier ja diese verschiedenen Ebenen differenzieren. Ich glaube, dass wenn wir eben diese klassischen Serious Games im Unterricht nutzen, ist es schwierig, anhand dieser Spiele, die ja sehr klares Vermittlungsziel auch meistens mitbringen, anhand dieser Spiele dann zu zeigen, was läuft im Grunde auf der anderen Seite falsch. Im Idealfall würde man auch im Unterricht Und ich sage das im Idealfall, weil wir können nicht einfach alles Lehrerinnen und Lehrern aufbürden. Im Idealfall würde man im Unterricht dann ja auch die populären Spiele, die von Kindern und Jugendlichen auch in der Freizeit konsumiert werden, auch irgendwie zum Reflexionsgegenstand machen. Also ein Fortnite oder Roblox oder EAFC oder wie auch immer. Aber dann ist auch eben wieder die Frage der pragmatischen Umsetzung, inwiefern lässt sich das überhaupt realisieren? Gibt es da in irgendwelchen Lehrplänen wirklich die Zeit dafür? Dann müssen vielleicht darüber hinausgehende Workshop-Angebote geschaffen werden, die das dann ermöglichen. Dafür muss man natürlich auch Kinder und Jugendliche motivieren. Es ist also sehr, sehr komplex. Und ich glaube, was auch wichtig ist, es sollte ja auch nicht das Ziel sein, im Sinne eines Spielverderbers den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, was an ihrem Medienkonsum alles falsch ist. Denn natürlich haben diese Spiele auch sehr viele positive Seiten, vor allem auch ja in der gemeinsamen Kommunikation untereinander, auch in den Teamstrukturen, die da gebildet werden, Vertrauen aufbauen und so weiter. Und natürlich wissen wir auch viel über positiven Kompetenzerwerb mit diesen Games. Das heißt, es geht da ja nicht darum, das zu verteufeln, aber ich glaube, dass gerade bei den sehr, sehr erfolgreichen, auch finanziell für die großen Studios sehr, sehr lukrativen Spielen, dass da ein kritischer Umgang, Medienumgang bei Kindern und Jugendlichen dringend ausgebaut gehört, aber es gerade wirklich in der pragmatischen Umsetzung nicht leicht ist.
Und Sie haben es eingangs schon erwähnt, es gibt eben auch das Einfallstor über Spiele. Und wenn wir auf politische Bildung und Extremismus schauen, das wurde auch von Hörerinnen und Hörern angesprochen, der beim Gaming und eben gerade in diesem Bereich welche Rolle spielt. Was würden Sie sagen?
Auch das ist ein sehr komplexes Feld, weil, also was wir nicht sagen können, ist, dass wir jetzt irgendwie im großen Stile koordinierte, zum Beispiel rechtsextremistische Aktivitäten im Gaming haben. Das sind tendenziell lose Gruppierungen oder Einzelpersonen, die in diesem Sinne aktiv sind. Und dann gibt es auch wieder sehr viele Ebenen, die wir uns anschauen müssten. Und zwar einmal natürlich die Spielinhalte selbst, also was passiert in den Games. Es gibt Game-Entwicklungen aus einem rechten bis rechtsextremen Spektrum. Von wem werden die gespielt? Tendenziell eher von wenigen Menschen. Eignen die sich zur Radikalisierung? Wahrscheinlich nicht. Also es ist alles sehr, sehr komplex. Dann gibt es die Spiele-Communities, die wir uns anschauen müssen. Da gibt es sicherlich in manchen Spiele-Communities, auch da sehr differenziert zu betrachten, gibt es die Tendenz hin zu toxischer Kommunikationskultur, also sehr negativen, auch auf gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit basierender Kommunikation. Das kann anschlussfähig sein für rechte Ideologie, das ist ohne Frage so. Wen erreicht das, welche Gruppierungen, auch das lässt sich nicht ganz klar sagen. Auch hier ein kritischer, mündiger Medienumgang ist wichtig, denn was wir zum Beispiel sehen, ist, dass es durchaus beispielsweise für ein Spiel wie Roblox, was sehr stark darauf auch basiert, dass die Nutzerinnen und Nutzer selbst Inhalte für diese Spiele generieren können, da gibt es auch explizit rechtsextreme Inhalte, beispielsweise Darstellung von Konzentrationslagern, die hochproblematisch sind, von rechtsterroristischen Anschlägen und so weiter. Und das ist natürlich dann gefährlich, wenn Kinder und Jugendliche, die keine kritische Distanz zu diesem Medium bisher aufgebaut haben, wenn die auf solche Inhalte stoßen. Aber auch da, wir haben keine Zahlen dazu, wie oft das wirklich vorkommt und wie groß da die Gefahr ist. Schlussendlich muss man sagen, da ist Medienpädagogik auch wieder einmal die Antwort auf die Frage, was können wir da sinnvollerweise tun. Aber auch das ist wieder, wir bauen uns im Umgang mit Games sicherlich immer mehr Herausforderungen noch auf. Oder es ist sehr herausfordernd, Menschen auf diesen mündigen Umgang vorzubereiten. Und das wird jetzt nicht unbedingt leichter dadurch, dass auch Rechtsextremisten dieses Medium für sich entdeckt haben und nutzen.
Und wie Sie schon gesagt haben, das spielt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und wenn wir über die politische Bildung und die Demokratiebildung hier sprechen, dann sind das natürlich nicht diese Spiele, die Sie auch gerade genannt haben. Da reden wir auch nicht von diesen Kommunikationsplattformen, wo man möglicherweise die toxische Kommunikation hat. Aber dennoch, Jan Böhmann, Sie haben es auch schon angedeutet, bei der Spieleentwicklung, auch bei den Serious Games, da kann man durchaus auch was falsch machen. Und da muss man durchaus aufpassen, dass eben eine offene, tolerante Art auch da mit integriert ist. Also, dass man nicht indoktriniert, richtig?
Genau, das passiert in manchen Spielen ganz ungewollt. Da sitzen Leute, die bauen ein Spiel und die setzen einfach gewisse Dinge um in ihre Spiellogik und übersehen dann, dass da gegebenenfalls auch antidemokratische Elemente mit drin sind, zum Beispiel. Also das nehmen wir einen Städtebausimulator, wo man dann sagen kann, okay, bei dem gibt es vielleicht eine Verbindung zwischen der Anzahl an Zugezogenen und Kriminalität. Was den Spielerinnen und Spielern gegebenenfalls signalisiert, weniger zugezogene, ist was Gutes. Da haben Leute, die das Spiel gebaut haben, eher spielmechanisch gedacht und gar nicht politisch. Und plötzlich haben wir hier so kleine Elemente, die nicht gut funktionieren. Oder wir bilden Fehlvorstellungen aus, wenn es dann um Städtebau geht und signalisiert wird, ja, die Gemeinde oder der Bürgermeister persönlich kriegt das ganze Geld für jedes gebaute Haus oder für jeden Supermarkt, der da entsteht. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das funktioniert in der Spiellogik gut, aber es funktioniert halt, das bringt dann Messages mit, die eigentlich das Gegenteil von dem bewirken, was man vermitteln möchte. Da muss man wirklich aufpassen und da gibt es sehr viele sehr kluge Game-Konzepte, aber es gibt eben leider auch immer wieder welche, die dann ungewollt oder gewollt in die falsche Richtung galoppieren, wo man dann eher auf den Spielspaß achtet als auf die Korrektheit oder gegebenenfalls auf die ethischen Implikationen. Das ist eine Herausforderung, aber da stimme ich Felix Zimmermann auch zu, das ist ein unglaublich vielschichtiges Feld, wo man auf sehr viele verschiedene Blickrichtungen drauf gucken kann und auch muss.
Und wenn wir über politische Bildung und Medienpädagogik sprechen, kann man ja auch umgedreht mal schauen, wo hilft das möglicherweise, das Gaming eben auch medienpädagogisch, zum Beispiel Fake News zu erkennen, sich eine eigene Meinung bilden zu können mit Blick auf demokratische Werte. Also würden Sie sagen, wir müssen auch natürlich immer das im Fokus behalten und jeweils abwägen, das ist hier ja auch mehrfach schon gesagt worden, dass es nur ein Teil sein kann, eben im Gesamtpaket Unterricht.
Also da stimme ich dem Hörer von gerade auch zu. Klar müssen wir über sowas wie Sucht sprechen, weil das ist, anders als die Gewaltdiskussion der 90er Jahre, die sehr typischerweise durch Vorurteile geprägt waren, das Suchtverhalten und gerade diese Suchtmechanismen in Spielen, das ist ein ganz großes Thema. Aber das ist kein Teil, für, also da kann man fragen, ob das auch Teil eines größeren Blocks Demokratiebildung sein soll. Aber es gibt halt viele Baustellen. Und auch da wieder, wir müssen uns leider an verschiedenen Stellen entscheiden. Beziehungsweise da gibt uns die Bildungspolitik vor, was gemacht werden kann, was im Rahmen der Möglichkeiten ist und was nicht. Und da ist natürlich auch eine Stellschraube. Und hier sind die Prozesse noch viel zu langsam. Also wenn man überlegt, dass man jetzt gerade schon überlegt, welche Bildungspläne in Baden-Württemberg im Jahr 2032 rauskommen. Also wir reden hier über einen Zeitraum von in 8 Jahren, darüber wird jetzt nachgedacht. Da sind auch die Entscheidungswege zu langsam. Da bräuchte man mehr Entscheidungsfreude. Man braucht aber auch Geld. Sowas wie Medienpädagogen an Schulen zu bekommen, ist völlig den Schulen überlassen, die vielleicht irgendwo noch ein Budgetchen aufmachen oder. Das heißt, da haben wir auch wieder auf verschiedenen Ebenen was. Und ja, wir haben viele Perspektiven, die wir einbauen könnten.
Und mit Blick auf die Uhr ist nicht mehr viel Zeit, aber weil Sie die Aufgabe der Lehrer angesprochen haben, Erik Jean Westerhoff, was wäre da als Lehrkraft Ihr Wunsch? Was würden Sie sich da wünschen, dass eben auch Sie möglicherweise Kolleginnen und Kollegen noch inspirieren könnten, das mit zu integrieren, das Thema Gaming, wenn es um politische Bildung geht?
Ja, Inspiration durch die Wissenschaft, durch die Verlage natürlich auf jeden Fall, aber auch die Unterstützung, gerade wenn es um den technischen Aspekt geht, dass wir, also wird auch die Schulleiter vor allen Dingen wahrscheinlich so sprechen, dass Schulverwaltungsassistenten eben eingestellt werden, um diesen administrativen Part zu entlasten, dass wir uns mehr auf Unterricht konzentrieren können.
Die Sendung geht auf jeden Fall an dieser Stelle zu Ende. Digitale Spiele, Chancen und Risiken des Gamings für die Demokratiebildung. Das war das Thema heute in Campus und Karriere an diesem Samstag. Ich bedanke mich bei Ihnen dreien, die Sie mitgemacht haben. Erik Jean Westerhoff, Felix Zimmermann und Herrn Böhlmann. Und natürlich bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bin Petra Enzminger, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstag.